quatschen.
Wie war das? Das ist wahr, wie du direkt diesen. Das darf halt nicht passieren, dürfen wir einfach alles so komisch. Alter, das ist so komisch. Wie war der Untertitel?
Memo an uns selbst. Genau. Willkommen zu Will mal quatschen.
Echt jetzt?
Guten Tag, hallo. Es ist Donnerstag, der 12.
Juli.
Juli, vermute ich mal. Und es ist 19.51 Uhr. Wir sitzen bei Max in der alten Bude,
Collectors,
die nicht mehr so gut aussieht, weil hier ist nicht mehr viel Zeug drin.
Oder sieht deswegen vielleicht gerade gut aus.
Wir wissen es nicht.
Live the Minimalism.
Oder das Maximum.
Oder das Maximum.
Ja. Wir sind wieder zurück nach einer kleinen Unterbrechung. War viel los. Ich glaube. Oder.
Ja, doch, die Unterrichtsbesuche waren ja bei mir auch.
Mein Umzug stand halt dann an.
Genau.
Und irgendwie hat es zeitlich nie so ganz gepasst, oder beziehungsweise wir mussten das kurzfristig nochmal absagen, weil irgendwer von uns dann irgendwie nicht so Lust hatte oder.
Lust war es nie.
Ja,
einmal
war ich also am Kränkeln und da war ich nicht so, da dachte ich mir, ich kann heute nicht so gut performen und bevor ich schlecht abliefere, dann lieber gar nicht.
Weil wir sonst immer die High-Performance abliefern.
Die Hoffnung ist da.
Das stimmt.
Ja, ja, und deswegen freue ich mich, cool, dass es wieder klappt.
Ich muss sagen, ich habe es mega vermisst. Also ich habe irgendwie...
Ja, aber...
Voll! Ich habe ja auch, wir hatten gerade auch schon so ein bisschen eine... Wie lange, wann haben wir uns getroffen? Wir haben jetzt schon 8 und wir haben uns um 6:30 getroffen, so ungefähr. Haben wir schon lange gequatscht und irgendwie haben wir in letzter Zeit das nicht ganz so häufig hingekriegt wegen dem Umzug und so weiter und so fort. Deswegen, ich habe das vermisst und freue mich, dass wir wieder Zeit gefunden haben.
Ja, und wir müssen die Views mal wieder boosten.
Die Views von unseren Vlogs.
Nein. Ich fand's irgendwie komisch. Also du hast es vorhin gesagt, für mich war es nicht so angefühlt, aber du hast ja gesagt, es war so, als wäre es vorbei irgendwie.
Ja,
und ich dachte mir so, nee, es kommt wieder.
Na, das war gut, ja. Ja, ja, witzigerweise, gestern und heute haben wir gerade nochmal, also ne, in dieser. Vor der Pause haben wir quasi jeden Tag mal so ein bisschen geguckt, okay, wie sieht es eigentlich aus, wie viele Leute haben das so gehört, ey cool, 20 Leute haben sich das angehört am Tag oder mal 30 sogar, ne?
Ja.
Und so, und wo man dann sagt, ey, das ist irgendwie ganz cool schon. Und jetzt haben wir das irgendwie dann so ein bisschen schleifen lassen, wegen den Gründen, die wir gerade gesagt haben. Und dann haben wir gerade geguckt und haben dann gesehen, hey, gestern und heute irgendwie, gestern glaube ich 7 Leute und heute glaube ich 5 Leute, obwohl wir jetzt quasi 2 Wochen nichts gemacht haben.
Mhm.
Und das heißt ja irgendwie, dass wir den Leuten nicht nur auf den Sack gehen, so nach dem Motto, jetzt hört ihr das an, los, neue Folge, los, hört ihr das an.
Klickt drauf und
sondern, geht wieder weg. Sondern dass vielleicht irgendwer sich auch dachte, hey, ich höre mir das irgendwie gerne regelmäßig an und wenn es zum Einschlafen ist, wir wünschen euch eine wunderschöne, gute Nacht.
Hören wir jetzt auf?
Nein.
Okay.
Doch, Snippet 1 vorbei, zack, wir müssen ein bisschen, bisschen Content machen jetzt.
Dann machen Instagram TV, was geht ab?
Nein.
Ach, da haben wir gar nicht
angeguckt. Oh, da haben wir gar nicht mehr geguckt, wie das da eigentlich sich jetzt so entwickelt hat.
Ja, schade.
Gucken wir nach dem Podcast mal.
Okay, gucken wir nach dem
Podcast. Darf nicht so weit weg sein.
Ich komme ja nochmal ran. Ja, was geht denn heute so themenmäßig?
Wir haben gerade den Umzugskram und so schon besprochen, weil wir uns dachten, wir können nicht jeden Podcast irgendwie über Umzug machen. Nur ganz kurz, Willi ist jetzt umgezogen, das hat alles super funktioniert, so wie wir uns das vorgestellt haben, mit 2 Leuten hat das perfekt funktioniert. Haben auch ein bisschen Unterstützung noch durch Freundinnen von Lea gehabt, das war ganz cool, also 2 Mädels haben noch geholfen, das war beim Ausräumen und so ganz cool. Aber so, das war echt super entspannt, man hatte diese ganzen Sachen. Ich glaube, so passt es ganz gut. Wir haben gerade die Mikrostellung überlegt, aber ich glaube, so ist in Ordnung. Weißt du, weil das, glaube ich, hier in diesem Bereich am besten aufnimmt. Und deswegen muss es so ein bisschen, wenn es mittig steht, dann reden wir beide quasi gegen diese Off-Topic-Ende. Genau, diese ganzen komischen Sprüche und so, über die wir uns im Podcast davor darüber aufgeregt haben und so, waren alle nicht da. Kein, hey, sollten wir das nicht lieber so machen, sondern wir haben einfach gemacht. Und es hat funktioniert. Manches hat die Waschmaschine hat zum Beispiel ein bisschen länger gedauert, aber hat funktioniert. Wir hatten Bock, es hat irgendwie Spaß gemacht, war in Ordnung. Oder?
Ja.
Gut, jetzt sind wir an meinem Umzug quasi gerade. Ich bringe auch gerade schon ein paar Tage Kram rüber zu Chiara. Und jetzt steht am Samstag dann an, dass wir im Transporter einmal die Kletterwand zu meinen Eltern bringen, das Whiteboard rüberbringen und mein Bett rüberbringen. Und dann habe ich noch fast 2 Wochen Zeit, um einfach hier den letzten Kram rüberzubringen. Das ist ganz cool. So, Umzugstalk, Ende. Sonst nichts Spannendes dazu gewesen.
Und da das auch meine letzten 2 Wochen eigentlich sehr, sehr krass geprägt hat, habe ich sonst auch nichts zu erzählen.
Tschüss. Oh, habe ich dich jetzt abgebrochen dadurch, wenn du noch irgendwas Spannendes
dazu sagen musst? Nein, alles gut.
Okay. Ja, und was halt für mich interessante Themen waren, wir können irgendwann endlich, also wir haben das immer so, wir haben so ein paar Sachen ja schon mal so angeteasert, also worauf ich immer mal Bock habe, ist diesen Unterrichtsbesuch Talk, so Ref-Talk mal so ein bisschen einmal wirklich eine Folge zu widmen, auch wenn das immer so ein bisschen in den Folgen auch vorkommt, aber ich glaube, dass man da spannende soziale wie menschliche verrückte Sachen beobachten kann. Aber das muss jetzt nicht heute sein, aber heute gab es Wandertag quasi bei uns in der Schule und da habe ich mir so ein bisschen das Thema des falschen Ehrgeizes herausgesucht.
Dann leg mal los.
Wolltest du nicht erst sagen, was du dir überlegst?
Ich hab, das war mein Ernst. Ich habe echt nicht so
viel. Du hast doch eben gesagt, dass du so ein bisschen moody, loungig.
Ja, deswegen. Ich bin gerade total entspannt. Bin relativ platt. Bin etwas angeschlagen. Das merkt man auch in meiner Stimme. Nee, und von daher bin ich gerade so in Zuhör- und Kommentierlaune.
Okay.
Wenn es passt.
Na klar.
Vielleicht höre ich auch
er ist nicht am Handy, nur dass das die Hörer auch wissen.
Nee, aber ich wäre jetzt am Handy.
Spannender Artikel. Nein, wärst du okay. Nicht so gerne.
Nein, wäre ich nicht gerne.
Ja.
Wandertag.
Genau, also bei uns in der Schule ist es immer so, dass die Referendare den Wandertag für die Q1 sind. Das heißt, die in einem Jahr Abi machen, organisieren. Das heißt, die frühere, also für
ich
die...
Ich habe noch was Spannendes zu erzählen.
Sauber.
Aber es kommt später, das ist nicht so wichtig.
Okay. Kannst du es behalten?
Ja.
Für die älteren gerne. Für die älteren Semester quasi, das ist unsere alte 12, ist jetzt die Q1.
Und das Bier.
Ich kann. Produktplatzierung. Krombachers, Fassbrause, Cola Orange. Sehr gute Mezzo-Mix. Gaffels Fassbrause, Zitrone, schrecklich. Führt deine Kinder an Bier heran. Schreckliche Menschen tun sowas nur. Jedenfalls, weg von diesem kleinen Exkurs. Das haben schon ein paar abgeschaltet, weil sie mich hassen für diesen Kommentar. So, Q1.
Die Brüder Gaffel zum Beispiel.
Q1, Wandertag, wird von den Referendaren organisiert und wir hatten uns coole Sachen überlegt. Irgendwie ein paar Referendare sind mit in den Zoo gefahren, ein paar in Kletterwald. Und ich dachte irgendwie, naja, das macht man irgendwie immer so ein bisschen, so Kletterwald. Deswegen habe ich mich da so ein bisschen rausgezogen. Ich bin nicht so der Kletterwald-Fan. Das hat nicht so richtig viel mit Klettern zu tun, aber ist eigentlich auch mal ganz nett zu machen. Aber deswegen habe ich gesagt, okay, ich organisiere noch mit zwei, drei anderen Referendaren zusammen so ein Klett-Turnier, so ein bisschen, wir machen einfach Ultimate Frisbee und ein paar Ballsportspiele so auf dem Platz und machen einfach Sport zusammen, so 4 Stunden oder so. Und das, mein großer Fehler von Anfang an war schon mal, dass ich dahinter geschrieben habe, mit anschließendem Grillen. Und das hieß, dass ich irgendwie sehr viele Leute angelockt habe, damit die einfach nur grillen wollten. Die nicht gerafft haben, okay, der Sport steht irgendwie im Fokus. Deswegen bin ich dann irgendwie nochmal hochgerannt, habe es auf der Liste nochmal geändert und so. Aber das kam dann nicht mehr so ganz durch irgendwie. Und deswegen waren wir heute 31 von 42 Leuten. Also 10 Leute sind gar nicht erst gekommen, weil die gewusst haben, wir grillen nämlich nicht, weil wir nicht durften, wegen dem Brandschutz, bla bla. Super nervig, ist egal. Auf jeden Fall waren deswegen schon mal 10 Leute nicht da, wo ich so dachte, ja, irgendwie Vollidioten. Aber auf der anderen Seite... Dann haben die Leute, die da sind, haben wenigstens zumindest ein bisschen Bock, weil sonst wären die ja auch nicht da. Und das heißt, ja, wir hatten so ein bisschen ja, das Problem, dass quasi nicht alle so Bock auf den Sport dann hatten, wo man sich dachte, warum wählt ihr dann diesen Wandertag? Aber okay, das war halt.
Ich glaube, die hatten einfach keinen Bock wegzufahren.
Ja, deswegen. Das glaube ich auch. Ist halt so ein bisschen. Ja, doof, weil du musst halt irgendwie was mit denen machen und musst dich 4 Stunden irgendwie beschäftigen. Und ich bin dann so jemand, ich fühle mich so schlecht, weißt du, wenn dann nur 2 auf der Bank sitzen und dann so, ja, kein Bock und so, dann denke ich mir, ja, aber ich würde euch gerne motivieren, aber ich weiß nicht mit mehr als das. Ich muss gerade 40 Leute, 30 Leute bespaßen.
Du kannst denen ja sagen, mach spontane Bilder für Instagram von allen Beteiligten, damit wir coole Bilder haben für unseren Wandertag.
Das wäre, glaube ich, datenschutzmäßig nicht in Ordnung in der heutigen Fuck, Zeit.
Zerstörst unser Leben. Hey, die mit ihren Handys können auch Bilder machen, kein Problem.
Aber wenn die auf meinen Auftrag hin, der Lehrer sagt...
Vorschlag.
Also, ich könnte mir vorstellen, jetzt also, könnte es eine gute Idee sein.
Kinder, es gibt Leute, die machen Bilder von anderen. Seid ihr Fotografen. Nur so eine Idee.
Ja, um das kurz zusammenzufassen, ich hatte mit so 3, 4, 5, 6 Schülern sehr viel Spaß, weil die auch Bock hatten und motiviert waren. Und mit den anderen 25, die fanden es auch okay, aber da musste man halt immer schon mal so ein bisschen motivieren. Dann kam es zwischendurch so, wir haben jetzt verloren, kein Bock mehr und so. Aber dazu kommen wir gleich. Ich wollte nur kurz ein kleines Roundup geben, so dass insgesamt ist es, glaube ich, gut gelaufen. Ich glaube, niemand hat sich ernsthaft verletzt. Ein paar Leute sind umgeknickt, ein bisschen doof gelaufen. Das ist ein bisschen doof, aber war, glaube ich, dann im Nachhinein in Ordnung. Die konnten alle noch laufen danach nach Hause. Und ja, ich bin völlig platt. Ich kann mich nicht mehr bewegen, weil ich auch mitgemacht habe, weil ich das irgendwie wichtig fand, dass wir auch mitmachen. Fand es irgendwie doof, die dann so da rumzuscheuchen, wie so ein alter Sportlehrer, und zu sagen, so, ihr spielt jetzt 4 Stunden irgendwas und ich gucke euch zu. Finde ich erstens öde und zweitens wenig motivierend. Und ich denke immer so, wenn man dann irgendwie ein bisschen, wenn man mitmacht, dann hat man mehr Argumente zu sagen, ey, jetzt los, lass uns doch was machen und komm, wir machen das jetzt zusammen und so, anstatt zu sagen, so, ihr macht jetzt. Nee, war schon richtig, dass die eine braucht noch ein bisschen länger, um anzugehen. Genau. Das so zu dem Tag. Ich kann schon mal sagen, dass ich mit meiner Mannschaft jedes Spiel verloren habe. Das war ein bisschen traurig. Was tust du gerade?
Ich mache das, was die Kinder hätten tun sollen.
Oh Gott, ich werde gerade verrückt geinstagrammt. Bitte hilft mir. Willi ist im Modus. Okay,
das funktioniert nicht.
Das funktioniert nicht?
Das Licht ist scheiße hier in der Bude.
Oh nein. Und genau, ich habe mit meiner Mannschaft jedes Spiel verloren, aber wir hatten echt viel Spaß. Also das war echt ganz cool, bis auf 2 so in der Mannschaft so ungefähr. Es gab so ein paar, die halt dann irgendwie schon beim ersten Spiel so, wir haben halt Fußball und Ultimate Frisbee gespielt, immer im Wechsel. Und es waren halt viele Fußballer dabei und dann hat man halt wieder so dieses leider typische Phänomen gemerkt, das möchte ich gar nicht auf so Fußballer schieben, aber oft Leute, die eine Sportart sehr intensiv machen und dann mit der Schule oder irgendwie in der Freizeit oder mit Freunden das machen, können die manchmal diesen Switch nicht hinkriegen. Dann denken die, so, ich muss jetzt hier alle Tore machen und wir müssen gewinnen. Wo ich mir denke, als halt auch eher Freizeitsportler, so, ey, lass uns doch einfach gucken, dass wir alle hier heute möglichst viel Spaß haben. Das ist doch das Ziel von so einem Wandertag. Nein, deren Ziel ist, ich muss der Geilste sein und ich muss die meisten Tore machen. Und da das nicht funktioniert, weil ich alleine schlecht bin und nicht mit meinem Team spiele, bin ich abgefuckt und schmeiße nach dem ersten Spiel schon mein Bändchen hin und sage, ja, fuck mich alles ab, ich habe keinen Bock mehr. Nach einer Viertelstunde von 4 Stunden, wo sich dann denkt, okay, das wird eine interessante Nummer heute. Ja, das ist so als kleines Intro. Und da deswegen ist mein Thema so ein bisschen falscher Ehrgeiz, weil ich mir denke, Ehrgeiz schön und gut, aber warum nicht an der richtigen Stelle und kann man nicht auch Ehrgeiz haben und gewinnen wollen, aber trotzdem Spaß haben als Mannschaft, auch wenn man verliert? Also kann man nicht auch ehrgeizig verlieren, sage ich mal? Oder wie erspricht sich das? Das finde ich, also können wir gerne mal drüber reden. Weil ich auch mit einem sehr netten Schüler darüber geredet habe, der mir da ganz offen gesagt hat, so, oder der hatte so ein bisschen eine Diskussion, so Aggressivität und Ehrgeiz, hängt das irgendwie zusammen? Gewinnen wollen, muss man dafür aggressiv spielen oder nicht? Oder kann man auch gewinnen, ohne jetzt irgendwie so hart reingehen zu müssen und so? Was halt fair ist, aber was man vielleicht bei so einer Schulveranstaltung nicht unbedingt machen muss. Dass man halt sagt, okay, ich zieh mal eher zurück und so. Oder ist das dann schon gleich nicht mehr ehrgeizig und so lappenmäßig? Fände ich mal, also was sagst du dazu? Ich habe ja mir heute da viele Gedanken zu gemacht und what's your opinion?
Wir reden jetzt von Ballsportarten oder geht es um Ehrgeiz allgemein?
Erstmal kurz noch bei diesem Kontext, okay. Ballsportarten, so Mannschaftssport, also Mannschaftssport, ja. Ist eigentlich so das Ding. Klar, wenn ich jetzt zum Leichtathletik 100 Meter laufe und so, dann ist das mein Wettkampf, ich alleine laufe und alle anderen sind mir wurscht, so.
Ja, also ich glaube, du kommst nicht drum herum, dich anzustrengen. Also kommst du nicht drum herum, irgendwie Gas zu geben und irgendwie versuchen, alles irgendwie hinzukriegen. Ich finde, der Rahmen ist halt immer dadurch gegeben, dass du halt gewisse Regeln hast, die du einhalten solltest. Mhm. Fußball hast du, ne? Kein Foul, bla, kein Handspiel, kein Abseits und den ganzen Kram. Und wenn ich finde, es gibt die Spieler, die schaffen, so ehrgeizig zu sein, dass sie immer hart an der Grenze sind könnte man auch als faul werten, bla. Und es gibt halt die Leute, die es halt einfach schaffen, weit weg von dieser Grenze zu bleiben und trotzdem Ehrgeiz zu haben, trotzdem ein gutes Spiel zu machen. Mhm. Ich glaube halt, das ist dann, also für mich fühlt es sich immer so an, wenn du versuchst, irgendwie zu verbissen an der Sache irgendwie dran zu sein, dass du dann irgendwie immer kurz davor bist, irgendwas, einen Regelbruch zu begehen.
Mhm.
Und dann dir quasi durch diesen Fast-Regelbruch auch so ein bisschen so, aus meiner Sicht, einen unfairen Vorteil verschaffst.
Exakt, das sehe ich auch
so. Der halt einfach uncool ist, weil die Leute, die halt sagen, hey, ich will halt kein Risiko eingehen, ich gehe...
Vor den Ferien, soll sich niemand verletzen.
Genau, und so, eben, ne? Es soll halt irgendwie niemand zu Schaden kommen, deswegen nehme ich halt so ein bisschen, wenn man möchte, Ehrgeiz raus, was aber vielleicht Ehrgeiz ist es an der Stelle nicht, sondern genau. eher mit Bedacht und halt
Härte vielleicht.
Ich nehme die Härte so ein bisschen raus und habe dadurch vielleicht einen Nachteil, muss nicht unbedingt so sein, aber könnte halt zum Nachteil ausgelegt werden, wenn du halt mal einen Ball halt nicht bekommst, weil du halt nicht mit beiden Füßen halt voraus irgendwie ins Gesicht springst. Ja, also ich finde das sympathischer, wenn du halt einfach dann so mit trotzdem Rücksicht hast auf deine Mitspieler und da irgendwie nicht immer an der Grenze spielst. Weil ich glaube, du kannst halt auch so gewinnen. Ich glaube, wenn du halt darauf angewiesen bist, wenn du glaubst, du kannst halt nur gewinnen oder nur dein Ziel erreichen, wenn du wirklich immer nur brutal hart rangehst, dann glaube ich, bist du langfristig halt auch nicht glücklich damit, weil du halt immer jedes Mal auch so einem Stressmoment auf dem Spielfeld stehst und du denkst, okay, ich muss jetzt wieder reinhauen, ich muss jetzt wieder leicht unfair spielen, damit ich überhaupt eine Chance habe. Mhm. Und ich glaube, die richtig gut sind, überlegen sind, die brauchen das nicht, die können das auch halt so.
Das hat man auch gemerkt, das fand ich ganz spannend. So, die es richtig drauf hatten, so im Fußball zum Beispiel, ey, die haben mich so nass gemacht.
Die haben mich
dreimal getunnelt und haben mich dann um mich gedreht und ich kam nicht an die ran. Und klar, hätte ich dann auch sagen können, ja, okay, ich stelle jetzt irgendwie... gebe meiner Schulter in den kleinen, also das war zum Beispiel so ein kleinerer, ne, der war mega gut und kann ich den jetzt auch irgendwie so halb körperlich weghauen können, so. Und ich mir denke, was habe ich davon? Also fühle ich mich danach gut und denke mir, so, dem habe ich es jetzt gezeigt, jetzt habe ich den Ball und er nicht mehr. Dann gucke ich, also das klingt so doof, vielleicht bin ich da einfach zu pussymäßig und denke ich mir so, ey, wie gut der Fußball spielen kann. Und wenn ich dann noch es irgendwie auf meinen Weg oder mit meiner Mannschaft es schaffe, trotzdem gegen solche Leute ein Tor zu schießen, auf einem coolen Weg, wo ich sage, das ist für mich der richtige Weg.
Wo auch Leute von außen sagen, oh, die spielen schön Fußball.
Ja,
nicht oder, so, boah, die krass, die faulen ja nur.
Oder hey, wie cool, hat auch mal das Mädchen den Ball bekommen und nicht so, ja, okay, zwei können Fußball spielen, die spielen zusammen und schießen alle Tore und machen alles alleine. So, dann würde ich doch nach so einem Spiel, würde ich mir denken, Alter, was bin ich eigentlich für ein Affe? Also, dann würde ich doch nicht danach sagen, yes, wir haben gewonnen, cool. Sondern, und irgendwie fünf aus dem Team sagen so, hey, ihr habt gewonnen, aber ich nicht. Ich bin da nicht teil gewesen.
Ja. Also, für manche ist halt Gewinnen nur das Ergebnis in Punkten halt so, weiß nicht. Und für andere ist Gewinnen halt, so wie du es ein bisschen beschrieben hast, dieses, weiß nicht, auf eine schöne Art und Weise ein Teamspiel irgendwie hinzukriegen, alle einzubinden. Mhm. Das gehört, ist auch ein Faktor, den man als Gewinn betrachten kann, aber der halt natürlich im Ergebnis nicht zählt, aber halt im Gesamtbild schon irgendwie Einfluss hat. Und für manche ist halt der Ehrgeiz auch da, hey, ich will es schaffen. Zu gewinnen und alle einzubinden.
Exakt, und mein Ehrgeiz ist ja, also ich habe eigentlich einen ziemlich hohen Ehrgeiz, auch meinetwegen zu gewinnen, aber für mich überwiegt dieses, ich will, dass die anderen dabei gut aussehen. So. Also ne, selbst wenn ich da irgendwelche trotteligen Sachen mache, weil ich weiß, ich kann kein Fußball spielen, finde ich es voll geil, wenn ich dann auf einmal so einen komischen Pass hinkriege, der auf einmal irgendwen, der auch nicht Fußball spielen kann, der kriegt den irgendwie,
läuft gegen den Kopf geschossen und er hat
ja, und dann prallt er ins Tor und so, ne? Und nachher denken sich alle so, ey, wie geil war das denn eigentlich? Wir haben gerade irgendwie ein Tor gemacht. Voll cool. Und das finde ich halt so, das finde ich so unverständlich. Also genau, nur um das klar zu machen, es geht ja um Wandertag, ne? Es geht darum, wir machen Sportfest quasi mit Leuten, wo keiner Fußball spielen kann, also die wenig Fußball spielen können, wo Jungs und Mädels gemischte Mannschaften und so, ne? Wovon die Rahmenbedingungen sagen ganz klar, du kriegst hier nichts für den ersten Platz. Es gab keinen, wir haben keine Siegerehrung gemacht, wir haben kein Treppchen, nichts. So. Also nur ganz kurz, um das klar zu machen, wenn jetzt ein Bundesligaspiel und wenn die Mannschaftsspiele am Wochenende haben und Kreisliga, was weiß ich nicht, was die spielen, ne? Ich vermute alle Kreisliga, nein,
Quatsch. Ich vermute alle Bundesliga.
Und wenn die da gewinnen wollen, auch punktemäßig, absolut cool. Also da bin ich ja, ne, da würde ich niemals was gegen sagen. Aber mir geht es um diesen. Wir gehen jetzt aus diesem Leistungskontext heraus in die Freizeit, in den AG-Kontext, beim Leichtathletik-Kontext, beim Warmmachen oder in zum Beispiel Wandertag-Sport-Kontext. Und da erklärt sich mir nicht, wie da Leute, auch die es richtig drauf haben, das Gefühl haben können, ich kann hier heute nur punktemäßig gewinnen. Weil jeder punktemäßige Sieg da wäre für mich fast eine Niederlage. Weil ich mir denke, ja, ich habe halt gegen irgendwelche Graupen, die nicht mal einen Ball gerade annehmen können, gewonnen. Fühle ich mich jetzt geil? Ich würde mich doch viel besser fühlen, wenn ich es schaffen würde, mit meiner Mannschaft, die nicht spielen können, die irgendwie cool einzubinden und dann passen die mir auf einmal auch einen coolen Ball zu und wenn ich es jetzt drauf hätte. So. Und das muss einem doch eigentlich viel mehr geben. Oder bin ich da einfach zu verschwurbelt und pedermäßig und zu weich?
Ja, du bist davon
Pussy. Ja, vielleicht bin ich das.
Nein, ich glaube halt einfach, dass die Erwartungshaltung leider, also diesen Erwartungsswitch, wo du auch gesagt hast, den Switch hinzukriegen, das hat viel mit Erwartungshaltung zu tun. Du erwartest, wenn du halt am Wochenende spielst, der Pass sitzt, dass du dich auf deine Leute verlassen kannst, dass du den Ball hinspielst und der macht ihn rein oder nimmt ihn an oder schießt eine gute Ecke oder da bist du plötzlich unterwegs und kannst dich auf niemanden verlassen und erwartest eigentlich, dass irgendwie die Leute es auch drauf haben. Und dann spielst du einen Ball, kriegst ihn nicht, Fehlpässe ständig. Und du hast das Gefühl, irgendwie lastet alles auf dir, weil du bist der, der das eigentlich gut kann. Mhm. Und irgendwie dadurch, dass du nicht auf die anderen verlassen kannst, bist du dafür verantwortlich, ob das ein Sieg wird oder nicht. Und ich kann mir mal vorstellen, dass das für manche dann auch so einen Druck auslöst nach dem Motto, okay, alle wissen, ich spiele im Verein und deswegen muss ich gucken, dass wir auf jeden Fall hier gut sind. Und wenn die anderen alle nicht so gut sind und du irgendwie denkst, du müsstest das Team jetzt carryen, dann kann es sein, dass du irgendwann frustriert und wütend bist, weil du es einfach nicht schaffst, egal was du machst, es klappt einfach nicht. Das könnten manchen so empfinden, glaube ich.
Finde ich keine so doofe Überlegung.
Ne, dass sie sagen, scheiße, irgendwie, warum, ich kotze alle an, irgendwie, alle sind schlecht und ich kann es auch nicht reißen. Und genau, aber, total. Ne?
Aber sympathisch wäre dann ja, wenn man sagt, ey, fuck, ich krieg's einfach nicht hin, jetzt hier noch was zu reißen. So. Aber das ist ja, der Gedanke ist ja eher so, die anderen in meinem Team sind so scheiße, da kann selbst ich nichts machen, das ist ja super kacke und wie soll ich mit dieser Mannschaft jemals irgendwas reißen? Mhm. Anstatt zu sagen, hey, ich bin eigentlich im Verein, eigentlich bin ich gerade, ich kann das packen, aber ich schaff's gerade nicht und ich könnte mich noch mehr anstrengen, um das irgendwie besser zu machen oder keine Ahnung was. Aber dieser Gedanke kommt dann auch wieder nicht, sondern es ist dieses, die anderen und keine Ahnung und irgendwelche externen Bedingungen und der Ball ist ja kein richtiger Fußballball und keine Ahnung und die Frisbee ist zu leicht, das war mein Argument heute.
Ich kann nicht gut sein.
So, nee, aber ich finde, da wird halt zu selten dann irgendwie so der Fehler, sagt nicht mal der Fehler, sondern irgendwie die Leute, die frustriert, also ich war ja null gefrustet heute, ich hatte richtig viel Spaß, aber die Leute, die gefrustet waren, wo ich mir denke, guckt doch für euch, was kann ich tun, dass ich hier heute mit einem guten Gefühl rausgehe? Und wenn ich zu der Antwort komme, nur wenn ich hier gewinne mit 5 Punkten Vorsprung, ja, okay, dann sollte ich vielleicht mal meine Einstellung so ein bisschen überdenken, ob ich denn eigentlich glücklich sein kann im sportlichen Kontext, weil man kann nicht immer gewinnen und wie kann ich es hinkriegen, trotzdem hier heute Spaß zu haben? Und ich glaube, diesen Gedankengang sind viele nicht so bereit zu gehen. Also jetzt auch im Alltag, gar nicht so jetzt nur, ich möchte nicht diese armen Schüler so dissen, darum geht es ja auch gar nicht, nur das ist so, finde ich, so ein spannendes Beispiel für Ehrgeiz, für eine Sache, wo man dann aber nicht es hinkriegt, sich zu überlegen, okay, wie kann ich denn hier trotzdem heute mit einem guten Gefühl rausgehen? Und ich kann ja was dafür tun. Ich kann entweder sagen, okay, pass auf, jetzt ist es für mich egal, ob ich hier 5 Buden kriege oder nicht. Ich suche mir ein anderes Ziel. Mein Ziel ist es jetzt, dass die Mädchen alle immer Bälle kriegen. Mein Ziel ist es, weiß ich nicht, alle einmal auszudribbeln oder so. Wenn ich das auch verkacke, ja gut, dann muss ich mir ein anderes wieder suchen. Aber ich habe das Gefühl, man ist dann so eingefahren auf einer Schiene. Ich muss jetzt mit dem Kopf durch die Wand, ich spiele niemand anderen mehr ab. Das klappt nicht, mache ich nochmal. Das klappt nicht, mache ich nochmal. Dann bin ich abgefuckt, werfe mein Bällchen hin und sage, ich habe mir am Fuß wehgetan, ich spiele nicht mehr mit den Rest des Tages. Ich denke, was seid ihr für Sportler? Also, das ist halt so.
Also ich kann mir das super gut vorstellen, gerade auch, weil, ich meine, nochmal der Vergleich. Am Wochenende gehst du hin, du bist wahrscheinlich Adrenalin geladen, du weißt, es geht jetzt um echt viel, es ist ein Turnier oder ein echt wichtiges Spiel. Und deine Mannschaft ist da und alle verlassen sich auf dich und du hast jetzt Bock und Gegner kennst du halt auch, hast du analysiert vorher und jetzt geht's halt wirklich um was. Ne? Mhm. Du bist halt emotional halt schon so geladen, dass du einfach nicht anders kannst, als reinzuhauen und einfach durchzuziehen. Du bist einfach voll im Modus, bist einfach auf diesen, ne? Da gibt's gar nicht die Option, ich finde das alles doof, ich komme halt super selten durch wahrscheinlich. Und dann kommst du halt an einem Tag in die Schule. Denkst dir, boah, Wandertag, boah, gar keinen Bock.
Ja, das war auf jeden Fall die Grundeinstellung.
So, das ist halt, also bei mir war es ja auch so, ich hatte nie Bock auf Wandertag. Ich fand es meistens ätzend. Das ist mega. Kam da schon hin, dachte mir so, oh, nicht schon wieder so eine blöde Stadtrallye, wo du einfach so denkst, ey Leute, gar keinen Bock, ne? Und ich war einfach nur nach Hause oft und dachte mir so, ey, nicht noch ein Scheißtag in diesem ganzen verdammten Scheiß-Dreckskacke. Das hatte ich voll oft.
Hä, als ob du so Dreckskacke-Schule-Gefühle hattest.
Teilweise gab es Tage und auch Wandertage waren oft so, ja. Ich fand Wandertage nie geil.
Unsere, da in die Dings hier, wie heißt dieses Waldding und so, wo wir da so ein bisschen gewandert sind und so.
Mit dem gerade Papa Wanderung von mit Herr Meisenberg auf diesem Weinberg fand ich schrecklich, da in der Oberstufe.
Ich dachte, wir hätten immer dabei Spaß gehabt.
Vielleicht ja, es war dann immer okay so. Irgendwie, aber...
Ja, nee, weil du das gerade so mega höllisch und so darstellst.
Also, worauf ich hinaus will, ist gerade so, ganz am Anfang hast du meistens schon so eine voreingestellte Meinung. Entweder findest du es.
Stimmt.
Freust du dich total drauf oder denkst du so, ja, mal gucken, wie es wird, kein Bock? Oder also es kann halt.
Ne? Ja, bei uns war es ja ganz klar negativ, weil das Grillen ja weggefallen ist und so weiter und so fort. Deswegen war ja von vornherein klar, eher nicht so geil.
Du bist sowieso schon so. Ja. Ne, alles, was deinem Körper gerade passiert, ist sowieso schon so überladen von eher negativen Emotionen. Ja. Und, Und dann kommst du hin und denkst dir, okay, ja, komm, spiel mal Fußball, machst halt mit. Dann kommt noch so ein Lehrer, der total gut gelaunt ist, so, ey, komm, mach mit. Denkst, lässt sich halt überreden, dann stellst dich halt aufs Feld, denkst dir, okay, lass uns spielen. Und dann klappt irgendwas nicht, so wie du gedacht hast, und zack, bist du wieder komplett übergeschwappt. Und ich glaube, das ist halt, wenn du von vornherein eine Gruppe hast, die eher so dagegen ankämpft, halt irgendwie, also versucht, also wenn das Negative überwiegt und du kämpfst dagegen, mit dem Positiven kämpfst ein bisschen gegen an und irgendwie, wenn du in diesem Kampfmodus bist und dann passieren halt Sachen, die nicht optimal laufen, der Ball ist scheiße oder das, dann neigst du halt total schnell dazu zu sagen, ach, alles doof und ich hab keinen Bock und aber ich glaube halt, dass der Anfang, wie du da in diesen Tag startest, schon extrem entscheidend dafür ist. Wenn du jetzt eine Gruppe hast, die sagt, boah, wir haben voll Bock, wir freuen uns, da können viele Sachen schief gehen, aber das Positive überwiegt halt und fängt das alles auf. Und hier hast du halt wenig Puffer und deswegen, und ich glaube, dann ist jeder anders. Ne? Der eine ist dann irgendwie plötzlich müde und der andere hat irgendwie schlecht geschlafen und irgendwer hat, weiß ich nicht, Bauchschmerzen, irgendwer hat total Bock und ist abgefuckt, dass alle anderen abgefuckt sind. Und so hat jeder, findet jeder schnell irgendwas, was ihn irgendwie nervt und dann bricht die Stimmung.
Ja, ich glaube, dass ich da halt auch einfach, ja, vielleicht bin ich da auch einfach also wirklich irgendwie eine Ausnahme, nicht jetzt im positiven Sinne, sondern einfach, dass mir da irgendwie so eine bestimmte Art von Ehrgeiz vielleicht fehlt. Ich weiß nicht so genau, weil ich mag das ja, um mal weg von den Schülern quasi zu kommen, weil, um das was Gutes auf jeden Fall zu sagen, es hat sich niemand verletzt und so, es war richtig cool.
Hey, ich hatte umgeknickt und haben jetzt keinen Fuß mehr.
Nee, wie gesagt, es ging einigermaßen, aber ich habe einfach echt so ein bisschen Sorge, dass wenn du dann echt so 35 irgendwie so Sportler, sag ich da mal, versammelt hast, ist es ja nicht so unwahrscheinlich, dass dann mal irgendwas passiert und so. Und das ist halt echt super gelaufen. Die Leute haben sich gut zurückgehalten so oder weil halt die richtigen Leute zurückgezogen haben und so. War voll in Ordnung und wie gesagt, ich hatte viel Spaß. Aber um mal so auch, ne, zum Beispiel merke ich das ja auch so ein bisschen beim Leichtathletik und so, wenn wir da was zum Warmmachen spielen, selbst bei solchen unbedeutenden Sachen kommt auf einmal dann so ein Ehrgeiz voraus, wo ich mir dann so denke, ey, wir machen das jetzt, also für mich steht dann so im Vordergrund, wir machen uns jetzt hier warm, ich laufe einfach nur, ist mir völlig egal, also auch wenn wir 8-0 verlieren, klar, es fühlt sich nicht so geil an, aber es ist halt nur warm machen, who cares, so, und ich glaube, dass das nicht so viele haben. Also nicht, dass ich das positiv beschreiben würde, weil natürlich wäre es ja auch cool, wenn ich jetzt sagen würde, ey Leute, wir kriegen das jetzt hin und wir müssen und so weiter und so fort. Man könnte ja auch so ein bisschen Motivator, ehrgeizmäßig so vorangehen. Da bin ich wahrscheinlich motivationsmäßig vielleicht, aber nicht so, ich habe jetzt ich nehme jetzt das irgendwie in die Hand und wir gewinnen jetzt, weil ich sage, wie wir das machen. So bin ich nicht. Und deswegen fällt mir es, glaube ich, so schwer, das nachzuvollziehen, wie man dann bei so einem Tag nicht einfach so den Spaß in den Fokus stellen kann. Weißt du, dass man, ich glaube, für mich steht einfach im Mittelpunkt so dieses, ich will glücklich sein und ich will, dass Leute um mich herum glücklich sind. So. Und deswegen, also so wie gesagt, so komisch ich das anhört, das kann ja auch im sportlichen Kontext funktionieren, ohne jetzt irgendwie nur sich anzutanzen, sondern man kann ja auch gut Sport machen und trotzdem versucht man, dass die Leute um einen rum irgendwie Spaß an der Sache haben.
Ja, ich will auch sofort antworten, kannst du kurz Pause drücken? Ich mal kann. Ausnahmsweise.
Kannst okay.
Kurz.
So. Weg im Business. Ja. Willi musste kurz Nase putzen.
Boah, ich habe keine Luft mehr bekommen. Okay, ja,
vergessen. Wir waren gerade in diesem Warmmach-Leicht. Also, ich wollte es mal ein bisschen weg von diesem Wandertag bringen. So von dieser, weil man, ne, da finde ich es ein gutes Argument mit dieser negativen Grundeinstellung. Und es ist auch irgendwie Schule und das ist irgendwie Lehrer und irgendwie ein bisschen komisch vielleicht. Hinzu. Generell in der Freizeit bei Aktivitäten, muss ja nicht Sport sein, kann auch andere Sachen sein. Dass man dann selber nicht schaut, wie kann ich glücklich sein mit dieser Situation jetzt. Dass man nicht so auf sein eigenes und auch das vielleicht dadurch resultierende Glück für die Umgebung bedacht ist. Ist das irgendwie von mir zu naiv gedacht, dass Leute so denken sollten? Oder denken Leute so und ich sehe das nicht? Oder, also das finde ich noch spannend irgendwie.
Hey, ich kann nur aus meinem eigenen quasi Kopf irgendwie erzählen, was in mir vorgeht, wenn ich in so einer Situation bin. Wie so ein Wandertag, aber auch anderen Situationen, wo ich gerade auch in der Freizeit, gibt es häufig das Szenario, wo ich dann einfach, wenn ich dann mal chillen kann und das auch gerne möchte und mich nicht anstrengen möchte, und dann bin ich in der Freizeitsituation und dann gefällt mir irgendwas nicht. Ich finde irgendwas doof, irgendwas nervt mich. Es kann so was ganz Banales sein, es kann irgendwas Grundlegendes sein, wie, oh, wir sind jetzt zum, weiß ich nicht, Fußballspielen verabredet, aber ich habe gar keinen Bock auf Fußball eigentlich. Es kann manchmal super schnell irgendwie kommen aus dem Nichts und dann denke ich mir auch, ja, irgendwie doof, dass ich jetzt gerade nicht so Bock habe, aber oft ist es dann so, dass ich dann einfach denke, ich habe auch jetzt gar nicht so wirklich Bock, dagegen anzukämpfen, sondern es fühlt sich einfach doof an und ich will es eigentlich schnell beenden und ich will es nicht versuchen, irgendwie zu retten, sondern ich will einfach nur abstoßen, ich will es einfach loswerden, die Situation. Ich will gar nicht versuchen, in der Situation irgendwie zu sagen, okay, wie mache ich jetzt das Beste draus, sondern ich will mir einfach sagen, Ich will einfach weg. Mich nervt das gerade.
Echt? Du sagst gerade oft, aber oft ist so eher das Gegenteil. Oder oft versuchst du doch eher dann zu gucken, was, wie kann das
so oft, wenn ich laufen, dann, oder? Oft, wenn ich in einer Situation bin, wo ich merke, dass ich keinen Bock habe.
Okay.
Das ist jetzt nicht so, dass ich, sagen wir, in 90% der Fälle irgendwie keinen Bock habe.
Ja, eben, das klang jetzt gerade so ein bisschen so.
In den 10% meines Lebens, wo ich dann in der Freizeit merke, nee, das kotzt mich gerade an, dann versuche ich auch gar nicht gegen anzukämpfen, sondern will einfach nur dann einfach die Situation beenden. Okay, und einfach in eine Situation, mich selbst in eine Situation bringen, die mich in dem Moment halt einfach glücklicher macht.
Also ja, aber ist die glückliche Situation dann, dich selbst noch mehr abzufacken und zu frusten?
Nee, sondern einfach den Frust zu akzeptieren, zu sagen, okay, das frustet mich jetzt gerade. Und ich weiß, ich kann jetzt sagen, hey, okay, ich suche jetzt nach einem positiven Ding und versuche glücklich zu werden
in der Situation. In der Gruppe. Also du bist ja gerade so ein bisschen nach dem Motto, ich werde gefragt und alleine zu Hause und kann schreiben, ich habe keinen Bock. So ein bisschen.
Genau, manchmal
so.
Ist es ja auch...
Aber also, du bist schon in der Gruppe
genau,
da. So.
Genau.
Du hast jetzt 5 Leute um dich rum und du weißt so, aber dann fällst du dich doch nicht so wie jemand, der dann sagt... Ja, Leute, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf die ganze Scheiße hier. Fickt euch mal.
Nee, so würde ich es nicht machen, aber ich würde halt, mal angenommen, ich bin jetzt irgendwie zum Grillen eingeladen irgendwo. Und anfangs habe ich Bock und dann bin ich da und merke, irgendwie ist heute nicht mein Tag, irgendwie geht es mir nicht so gut, oder irgendwie finde ich die Gruppe plötzlich doof, irgendwie sind die Gespräche langweilig, irgendwas. Dann gibt es oft Situationen, wo ich mir denke, ich würde am liebsten einfach nur weg aus der Situation, statt zu sagen, hey, wie kann ich die Gruppe irgendwie vielleicht nochmal umstimmen und die Situation retten, wenn ich die Option habe zu sagen, irgendwie, ich verkürze das Ganze. Ich würde niemals aufstehen und sagen, verpisst euch alle, ich hasse euch, sondern ich würde halt gucken, dass ich irgendwie die Situation schnell, sag mal, abwickle und dann einfach weiterziehe und dann was mache, worauf ich Bock habe.
Aber du würdest ja keinen verbrannten Aschehaufen hinter dir lassen, sondern du würdest dich ja so positiv, wie es nur möglich ist, quasi verabschieden, sodass es nicht danach so heißt, Willi, was hat der eigentlich jetzt heute gehabt? Voll komisch, sondern eigentlich, du machst doch einen Abgang, der dann sauber ist.
Das ist so das, so was ich...
In der Regel,
so ist meine Art. Ne? Ich würde halt, wie gesagt, nicht aufstehen und sagen, fickt euch, aber grundlegend, das Ergebnis ist dasselbe. Ne? Ich verlasse die Situation und entweder mache ich es auf eine gute Art und Weise, wo ich mein Gesicht wahre und alles irgendwie... mir die Situation quasi nochmal als Option offen halte für nächstes Mal, sei es irgendwie Grillabend oder ich gehe mit irgendwie Bowlen oder Bowlen spielen oder was weiß ich denn. Oder es gibt auch einfach die Leute, die genauso fühlen, aber dann denken, ach fickt euch, ich habe jetzt gar keinen Bock, irgendwie nochmal mir die Mühe zu machen, wenigstens noch die Situation irgendwie einigermaßen sinnvoll zu verlassen und einfach nur gehen und sagen, ach, mir
das so. Ja, aber das verstehe ich, genau, aber diese Leute verstehe ich nicht, weil die hinterlassen ein negatives Gefühl bei den anderen, finde ich super egoistisch und scheiße. Und
ist es,
die selber fühlen sich ja auch nicht besser danach. Sondern die haben dann ja auch manchmal dann wahrscheinlich noch so ein bisschen, die kriegen dann noch so eine Nachricht, wo dann irgendwie so ein bisschen mit auseinandersetzen müssen, so ey, was war das für ein Abgang oder keine Ahnung was. Oder sie denken dann selber so, boah, dieser Abend hat mich voll abgefuckt. Wenn man da irgendwie so einen sauberen Cut setzt und man so das Gefühl kriegt, so, nee, ich habe gar keinen Bock mehr auf die Sache, ist ja völlig legitim. Aber wenn man dann sagt, so, ich hatte einen schönen Abend mit euch, ne, so, ich muss jetzt aber leider los und bla 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 und irgendwie einen sauberen Cut hinkriegt, dann geht man auch selber mit einem viel besseren Gefühl daraus und alle einem nett Tschüss sagen, ey, schön, dass du da warst und so. Und
auf jeden Fall.
Dann geht es auch allen besser, so.
Auf jeden Fall.
Aber warum machen Menschen das? Warum tun sie sich das an?
Weil ich kann dir sagen, in der Situation ist dein Schmerz größer als der Schmerz, den du erwartest, den du durch die ich beschriebenen Events danach hast. Die SMS, die sagt, was war das für eine Aktion? Die Schuldgefühle, die du vielleicht dann doch noch verspürst. Ich glaube, das aggregiert es weniger als das in der Situation selbst. Ich glaube, wenn die Situation sich so hart abfuckt, dass du denkst, ich will einfach nur hier weg, egal wie, egal wer mich nachher doof an... Also stell dir mal vor, du musst dich übergeben und du bist gerade im Bus. Dann ist egal, wie du rauskommst, Hauptsache du kommst aus dem scheiß Bus, um zu kotzen.
Nee, dann bist du doch auch so voll, oh, alle gucken mich an, das ist so unangenehm und ich gucke jetzt hier, dass es wirklich keiner mitbekommt und so. So sind doch die Leute meistens, oder?
Ja, und ich würde halt sagen, es gibt auch Leute, denen ist das halt dem scheißegal, was
die anderen
denken.
Ja, warum?
Ja, warum sollte es dir denn wichtig sein, was die anderen denken? Das kann dir doch scheißegal sein.
Weil die ja auch ein Leben haben.
Und ja, wenn aber musst du Mutter Teresa sein und alle glücklich machen?
Naja, ich finde, das ist schon... Jedem eine Verantwortung, dass ich nicht anderen Leuten den Tag versaue.
Ja, aber
so nicht,
wenn
weil
du dir wichtiger bist und der Aufwand dir zu groß ist, den anderen. Also,
wenn ich jetzt. Finde ich mega scheiße.
Ja, finde ich auch nicht gut, aber ich kann es total nachvollziehen, warum Menschen so sind. Also, ich würde niemals die Erwartungshaltung haben, dass alle so ticken und sagen, ich muss gucken, dass ich niemandem irgendwie den Tag vermiese.
Die Erwartungshaltung habe ich auch nicht, nur mir fehlen die Gründe, um das zu verstehen. Also, ich verstehe es nicht. Also, ich kann es kognitiv nicht nachvollziehen, weil das Ergebnis ist ja für alle immer schlecht. Ist ja nicht so, könnte es ja noch verstehen, wenn ihr dann sagt, ich fühle mich danach wie der König und die anderen sind mir egal. Dann könnte ich sagen, okay, ist halt eine egoistische Herangehensweise. Ich selber habe danach aber einen super Tag, mir geht's super. Aber das ist ja selten das Ergebnis, sondern es ist ja meistens, dass es denen dann auch nicht gut geht. So.
Ja, aber ich sag ja nochmal, meistens ist halt die Situation selbst halt so unerträglich, dass der Schmerz oder das Schlechtgehen danach immer noch besser ist als die Situation, in der du dich befindest.
Aber meinst du nicht,
du musst ja immer Relationen sehen. Also du verlässt ein Szenario und gehst in ein anderes und fühlst dich dadurch besser. Ja. Und wenn da die Erleichterung oder die Lösung so groß ist, dass du sagst, wow, auch wenn ich mich in dem neuen Szenario immer noch nicht gut fühle, aber deutlich besser als vorher, war es ja trotzdem ein Gewinn.
Ja, aber meinst du nicht,
Gefühlsebene jedenfalls.
Dass das, wenn man jetzt am Ende dann die Bilanz guckt, nicht besser, nicht ein positiveres Outcome hätte, wenn du das alles ein bisschen positiver gestaltest?
Komplett, ja. Auf jeden Fall.
Das heißt, in der Endabrechnung,
je nachdem, wie lange du den Zeitraum betrachtest, ich glaube, auf lange Sicht oder je länger der Zeitraum, desto sinnvoller ist immer die Strategie, machst dir selbst recht, aber denk an alle anderen. Da wirst du längerfristig am glücklichsten.
Nee, ich möchte ja jetzt gar nicht dafür plädieren, dass man Leuten irgendwie in den Arsch kriechen muss und irgendwie alle anderen sind wichtiger als man selbst.
Allein so Kleinigkeiten,
das soll jetzt nicht so klingen, ne?
Ich verlasse die Situation auf eine höfliche Art und Weise, ne?
Ganz normales Verhalten halt, meine ich so.
Ne? Ja, genau. So. Du sagst ja auch normales Verhalten. Die meisten machen es ja auch so. Und ich sage, es gibt halt Leute, denen ist das halt, die denken halt kurzfristig und wollen einfach nur die nächsten 10 Minuten irgendwie retten und denken vielleicht auch gar nicht an die Konsequenzen, die danach folgen, die vielleicht auch, wie du richtig sagst, dich total wieder runterziehen, weil die Leute dich für einen Idioten halten, weil du merkst, du warst egoistisch, schlechtes Gewissen hast. Aber je nachdem, wie der Zeitraum ist, den du betrachtest in deiner Entscheidungssituation, selber, du bist in einer Situation und musst entscheiden, mache ich mir eine coole Situation draus und bin ich irgendwie aktiv und versuche das zu retten oder ist mir das gerade alles scheißegal und ich verpiss mich einfach. Und wenn du sagst, okay, ich muss jetzt entscheiden, dann kannst du einem sagen, okay, ich gucke mir jetzt die nächsten 27 Stunden an und merke, wow, wenn ich, weiß ich, heute Nachmittag und den ganzen Tag darauf eine schöne Zeit haben will, dann versuche ich die Situation zu retten. Derjenige, der sagt, ich gucke mir die nächsten 20 Minuten an, denkt sich, ich will einfach nur hier weg. Und dann merkt er in seiner Entscheidung in dem Moment einfach gar nicht, dass die Konsequenzen, die nach den 20 Minuten folgen, vielleicht zerstörend sind oder vernichtend sind, aber in dem Moment ist es einfach die richtige Entscheidung, weil er nur die nächsten 20 Minuten Blick hat und nicht die nächsten 20 Stunden, wie auch immer. Ich finde, das hängt so ein bisschen damit zusammen, wie weit gucke ich in die Zukunft, bin ich bereit, in die Zukunft zu schauen, inwieweit wege ich Situationen ab, was passiert, wenn ich mich jetzt in den Arsch verhalte. Oh, verdammt, da könnte es ja passieren, dass mich alle am nächsten Tag doof finden, dass ich meine Freunde verliere, bla. Und diejenigen, die das gar nicht auf dem Schirm haben, die können auch mal ruhig mal fuck it sagen und einfach sagen, ach, mir alles Latte.
Ja, aber ich frage mich so ein bisschen, muss das so ein aktiver Denken, also da finde ich, würde ich dir vollkommen zustimmen, aber könnte man das nicht auch einfacher machen und sagen, okay, ich eigne mir so eine Art Grundeinstellung an, eigne mir die an, die so, die einfach davon ausgeht, okay, ich versuche für mich, ganz egoistisch mal gedacht, ich versuche für mich das Positivste aus den Situationen herauszuholen, so. Und wenn ich so herangehe, kann ich mich ja einmal kurz hinsetzen und nachdenken, okay, wie muss ich mich dann verhalten? Okay, in den seltensten Fällen fühle ich mich besser, wenn ich mich wie ein Arsch verhalte. So, ne? Ist halt, also kann ich mir ganz schwer vorstellen, dass es Leute gibt, die dann danach sagen, so, ich bin einfach ein geiler Typ, ich bin gerade ein Arsch gewesen. So. Wenn es die gibt, okay, dann zählt das für die nicht. Und dann kann man auch einfach sagen, okay, egal wie die Situation ist, wenn Leute um mich rum sind und ich quasi deren Tag und deren Situation gerade beeinflusse, dann verhalte ich mich nicht einfach wie ein Arsch, ganz einfach. So, und dann muss ich gar nicht in der Situation, wenn es mir dann scheiße geht, drüber nachdenken, okay, was muss ich jetzt machen und woran muss ich vielleicht denken und wem geht's jetzt wie, sondern ich denke mir einfach, okay, ich habe mir vorgenommen, ich verhalte mich einfach immer okay, ziehe mich jetzt heraus, dann geht's mir nachher besser, alles ist cool, fertig ist die Nummer. Weil ich glaube, es wäre zu viel verlangt zu sagen, okay, wenn es dir scheiße, wenn jetzt keiner einen Anruf kommt und irgendwie geht's dir scheiße, weil deine Freundin verlässt dich gerade, dann zu sagen, hey, aber denk doch mal drüber nach, was das beeinflusst und so weiter, das wäre zu viel verlangt. Aber wenn du dann in der Situation schon so bist, okay, ich weiß, mir geht's gerade scheiße, aber dadurch, dass ich Erfahrung gemacht habe, dass ich mir gesagt habe, okay, ich möchte gerne das irgendwie positiv verlassen, sage ich jetzt, ey Leute, mieser Anruf, ich bin raus aus der Nummer, sorry, tut mir leid, ich melde mich später, fertig ist die Sache. Oder ich gehe raus und sage, fuck it, scheiße, so ein Dreck und alle, du rennst aus der Halle oder rennst aus dem Raum und alle sind nur so, okay, fuck, haben so ein bisschen Gänsehaut, weil so ein Ausbruch, was da gerade passiert. Ne, ich sag ja nicht, dieser Ausbruch ist ja absolut nachvollziehbar, ne, weil es geht einem ja auch scheiße dann da. Nur würde es einem, glaube ich, besser gehen, wenn man sich sauber da verabschiedet und dann hätte man nachher Leute auf seiner Seite, die sich auch mal einen kümmern und so weiter und so fort und für einen da sind und die vergraut man mit so einer Nummer.
Und, 100%. Ja. Also würde ich null widersprechen. Also, wie gesagt, es ist immer der richtigere Weg, auf lange Sicht sich dann einfach höflich und korrekt zu verhalten, einfach nicht so einen Arsch raushängen zu lassen und sich auch zu beherrschen in Situationen. Ne? Wohl wissend so nach dem Motto, wenn ich jetzt hier ausraste, dann erschrecken sich Leute, dann fragt sich jeder, was ist los und irgendwie ziehe ich die Aufmerksamkeit auf mich und das ist irgendwie dann vielleicht auch nicht nötig in dem Maß. Also von daher, ich stimme dir doch völlig zu. ich glaube halt, das ist auch massiv dadurch geprägt, wie du in vergangenen Situationen mit so Sachen umgegangen bist.
Glaube ich auch.
Beispielsweise, du hast jetzt irgendwie, in deinem Leben hat schon x-mal jemand mit dir Schluss gemacht und du hast jedes Mal irgendwie ist die Welt zusammengebrochen, du hast niemanden, der dich aufgefangen hat. Und jetzt plötzlich kriegst du einen Anruf oder eine SMS, hey, ich mach Schluss. Und du reagierst halt, wie du aus deiner Erfahrung heraus irgendwie gelernt hast zu reagieren. Mhm. Du rastest aus, weil du weißt, alles ist scheiße und bla. Und es gibt Leute, die haben Erfahrungen eher auf eine positive Art und Weise gemacht, sind gut damit umgegangen und die würden da vielleicht entspannter reagieren und wären nicht so geladen von Emotionen, dass sie sagen können, ich kann jetzt nur ausrasten, ich brauche gerade ein Ventil. Und was ich halt super spannend fand in dem Kontext, war so ein Experiment mit Ratten, wo sie hingegangen sind und eigentlich nach Antidepressiva gesucht haben. Und
dann du meinst getestet haben? Also sie haben irgendwas getestet an denen und wollten
gucken. Die wollten quasi wissen,
welches
Hormon, welcher Stoff in deiner Birne sorgt dafür, dass du Hoffnung hast und ne, so Lebensfreude und also alles so Dinge. Also was treibt quasi dieses Gefühl, damit du halt, wenn du in der Depression bist, da irgendwie
wieder rauskommst. Also wie können wir die vielleicht so am Gehirn, sage ich mal, stimulieren, dass die nicht sich umbringen?
Ja, genau, was packen wir in irgendeine Pille oder in irgendeine Spritze, was auch immer. Und das Experiment war so aufgebaut, dass du irgendwie 100 Becken gehabt und Wasser und hast da Ratten reingeschmissen, hast du die Zeit gestoppt, wie lange sie halt sich wehren und versuchen rauszukommen, wo wir wissen, dass du nicht rauskommen konntest. So. Oh
Gott, wie traurig.
Und irgendwie war so für die 15 Minuten war so eine Grenze, nach 15 Minuten
waren alle tot.
Nee, waren sie nicht tot, aber sie trieben dann so durch dieses Becken und waren halt so.
Ne? Die haben quasi wirklich aufgegeben.
Jeder Funken Hoffnung aus dem Körper raus quasi gekämpft und beim Versuch da halt rauszukrabbeln.
Ja.
Und das war so, der Grundaufbau, dann wusste man, okay, eine Viertelstunde dauert es, bis irgendwie jeder
in so einen Zustand
kommt, den man vielleicht mit einer Depression vergleichen könnte, nach dem Motto, man hat keine Willenskraft mehr, man hat keine Lebensfreude, man ist einfach nur noch da und treibt so vor sich hin. So,
Finde ich ganz passend.
Also jetzt, natürlich ist das jetzt total simplifiziert.
Natürlich, Depression ist komplex und so weiter, kann man nicht an Ratten nachvollziehen und so weiter und so fort. Aber die Gehirnströme...
Also grundlegend so war das halt so das Experiment. Und dann ist man hingegangen, hat neue Ratten genommen, die das noch nicht erlebt hatten, wieder gleicher Aufbau und hat nach 13, 14 Minuten alle rausgefischt.
Hat man geklatscht?
Ja, hat man alle rausgefischt, hat sie getrocknet, gefüttert, hat sie erholen lassen. Und dann, nach einer gewissen Zeit, hat man sie wieder reingeschmissen.
Ah, und die wussten, irgendwann kommt jemand, der mich hier rausholt vielleicht. Oder so. Das heißt, es war so ein Hoffnungsschimmer, oder?
Ja, also das Ergebnis war, bei denen, die einmal gerettet wurden, die man wieder ins Wasser geworfen hat, konnte man messen, dass im Schnitt irgendwie ist die meisten so 20 Minuten, wenn nicht sogar kurz, also ein bisschen länger als 20 Minuten quasi versucht haben. Das heißt, man hat irgendwie 6-7 Minuten nochmal extra gehabt, nur begründet mit der Erfahrung, schon einmal gerettet worden zu sein, also dieses Mal quasi mit der Hoffnung, okay, ich muss länger kämpfen, irgendwann mal kommt jemand und rettet mich. So. Und fand ich super spannend und zeigt halt, diejenigen, die halt diese Erfahrung nicht gemacht haben, die geben nach 15 Minuten auf. Die schon mal gerettet wurden und eine positive Erfahrung oder gemacht haben, nach dem Motto, da kam jemand, hat mich dann auch gefüttert und bla.
Alles nur ganz kurz, man könnte da ja auch einfügen, wenn es auf einmal eine Ratte geschafft hätte, wenn die es auf einmal gepackt hätten, rauszukommen aus irgendeinem Grund, und man hätte sie danach wieder reingesetzt, hätten die wahrscheinlich auch viel länger gekämpft. Das heißt, sie hatten irgendwie haben die es rausgeschafft. Entweder durch andere oder vielleicht sie selber. Also, würde ich jetzt mal so ergänzen. Ich glaube, dass das auch funktioniert hätte, ehrlich gesagt. Wenn die es selber gepackt hätten, wäre auch cool.
Das war halt dem Setup keine Option.
Ja.
Und was haben die danach gemacht? Danach haben sie geguckt, okay, wird das immer wieder wiederholt, das Experiment, dann geguckt, was für Stoffe hat die eine gerade mehr, die andere weniger. Wie viel Dopamin
ist wo
und und dann halt Pillen daraus gebastelt für Menschen. Was auch interessant ist, wenn man überlegt...
Können wir mal drüber reden, über die Übertragbarkeit von Tierversuchen auf Menschen.
Ja, ganz spannend. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Worauf ich hinaus will, ist, ich glaube halt, wenn du in so einer Situation bist und dein Leben lang halt gewisse Erfahrungen gemacht hast, dann prägen die dich halt für diesen Moment einfach extrem. Und ich glaube halt auch, dass du gar nicht so bewusst oft... ich glaube, dass immer zwei Dinge passieren. Im ersten Moment, wenn irgendeine Situation eintritt, bist du immer erstmal dir deinem Körper ausgeliefert.
Auf jeden Fall.
Irgendwas passiert gerade, du bist aggressiv, du bist enttäuscht, was auch immer.
Kennt man diesen ersten Impuls, wenn irgendwie auf einmal so ein Anruf kommt und denkst dir, fuck, ich habe irgendwas vergessen. Die läuft schauen den Rücken runter, kriegst Gänsehaut und denkst
dir, das ist erstmal alles, was du bewusst steuerst.
Ja,
so. Und dann gibt es halt die Situation, dass du dich entweder fängst und sagst, okay, komm runter, atme tief durch, dann wird wieder vielleicht was abgebaut, und dann kannst du wieder einen klaren Kopf und dann kannst du überlegen, okay, es ist Quatsch, scheiße, aber ich versuche das Beste draus zu machen. Und das ist halt ein aktiver Prozess, der immer als zweiter Schritt erst folgt. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele einfach am ersten hängen bleiben und sich denken, boah, alles scheiße, ich bin ganz so wütend und ich will auch gar nicht wütend sein.
Das ist ein bisschen der Hulk.
Ja, und lassen sich davon halt komplett übernehmen und schaffen es auch nicht mehr so raus. Und dann agieren sie halt wie die letzten Arschlöcher oder was weiß ich. Und dann erst, wenn quasi das Ganze wieder runtergefahren ist, und dann gehst du erst hinterher, oh verdammt, warum habe ich mich so verhalten? Aber das ist halt in dem Moment einfach komplett,
wie soll ich sagen, durchgebrannt.
Ja, genau, einfach dieses Opfer deiner selbst bist und gar nicht anders kannst, als einfach ein Arsch zu sein. Oder einfach, ne, auch zu sagen, hey, ich bleib heute auf der Bank sitzen, kein Bock, warum? Und das ist einfach komplett eingenommen auf Basis deiner Erfahrung, gemischt mit dem Cocktail in deinem Körper, der dich gerade komplett steuert. Das ist jetzt keine Ausrede dafür nach dem Motto.
Aber das finde ich
gut. Aber ich glaube, das erklärt halt, warum manche sich dann so extrem doof verhalten und das halt vielleicht auch erst viel später dann.
Ja, ist ja so ein bisschen so ein Plädoyer dafür, ey, also nicht pack die Leute in Watte, so, sondern aber ermöglicht Menschen positive Erfahrungen, ne? Weil je mehr du, das nennt man ja immer so Ressourcen und so, ne? So nach dem Motto, bau dir irgendwas auf, dass du so einen doppelten Boden hast, irgendwas, was dich auffängt, dass du weißt, es könnte jetzt der schlimmste Anruf kommen, ich weiß, wohin ich gehe, ich weiß, was ich tun kann, so, ich habe so einen Backup-Plan. So, es gibt nicht dieses aus dem Nichts, zack, also natürlich gibt es immer mal Situationen, die so sein können, aber jetzt so Alltagssituationen.
Kometa, die ganze Menschheit.
Ja, oder keine Ahnung, alles stimmt, deine ganze Familie. Okay, meine Güte, darauf muss man nicht vorbereitet sein und danach kann man nicht denken, ey, okay, ist eigentlich alles in Ordnung. So, aber ne, so Alltagssituationen. Weiß ich, es gibt ja Leute, denen fällt irgendwie was runter und dann rasten die völlig aus. So.
Bricht die Welt zusammen.
Auto genau, und zusammen. Oh Gott, und wie sollen wir das Geld schaffen? Und oh Gott, das und das und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das ist wieder so ein Plädoyer für, baut euch Ressourcen auf, überlegt euch, gibt es nicht wichtigere Sachen, gibt es nicht Sachen, die mich aufbauen können, wie kann ich für mich und vielleicht auch für andere um mich rum, weil ich davon auch wieder profitiere, einfach positive Emotionen schaffen, positive Erlebnisse schaffen, positive Ereignisse schaffen, weil ich glaube, dass jedes positive Ereignis dich so prägt, dass du besser durch die Woche, durch den Tag, durch das Leben kommst, so.
Ich glaube, das ist halt...
Sind wir gerade im Curse-Podcast? Hallo?
Ja, hallo, ich bin Curse.
Hallo, ich bin Curse. Was geht ab?
Ich glaube halt, dass...
Du bist weg.
Dass die so, ich mal so richtig starken Plan Bs, also Plan B nicht im Sinne von, ich habe mich hingesetzt und habe mir einen Plan geschrieben, so, was ist das Worst-Case-Szenario, wie reagiere ich darauf, sondern wirklich so ein emotionaler Plan B, dass die extern erst so richtig stark, also durch Externe richtig stark werden. Also nach dem Motto... dir geht's richtig dreckig, kommt jemand, gibt dir die Hand und zieht dich aus der Situation raus oder gibt dir Stütze und so. Ich glaube, das ist das, was so richtig, richtig doppelt und dreifach hält. Und diese Sachen, die du dir selbst umarbeitest, das ist dann auch gut, aber oft bist du ja dann, gerade wenn es richtig, richtig scheiße ist, dann ist es halt immer noch besser, wenn man nochmal so noch ein Backup hat von extern irgendwo. Deswegen ist halt, glaube ich, so wichtig, dass du in deiner, ich sag mal, gerade auch in deiner Kindheit und deiner Jugend, wenn du aufwächst, durch deine Eltern, durch wen auch immer, halt ein Umfeld geschaffen bekommst, wo du einfach weißt, ich kann immer darauf zurückfallen. Das ist wie so ein Netz im Trampolin, was mich immer wieder auffängt, wenn ich von oben runter knall. Und ich glaube, dass Leute, die das sehr ausgeprägt haben, sich auch ganz anders in Situationen verhalten, entspannter sind, klarer denken in so Stresssituationen, weil sie einfach wissen, okay, die Situation ist gerade total für den Arsch, mein Auto ist gerade in Brand, mein Haus wurde ausgeraubt und was weiß ich denn, ich habe gerade meinen rechten Arm verloren, aber weißt du was, irgendwie klappt das schon. Ja. So, und es gibt aber die Leute, die bei Kleinigkeiten wie, oh, ich habe meinen Schlüssel verlegt und total ausrasten, cholerisch werden und sonst was tun, und ich glaube, denen fehlt auch einfach diese Gelassenheit durch, hey, irgendwie komme ich da raus, einfach so ein Mix aus, ich glaube an mich selbst und ich glaube einfach daran, dass andere um mich herum mich auffangen. Ich glaube, wenn du nur an dich selbst glaubst, ist schon mal cool. Aber wenn du an dich selbst glaubst und weißt, es gibt noch um dich herum Menschen, die dich nochmal unterstützen, wenn du selbst nicht weiterkommst, dann bist du so im ultimativen Backup-Modus und lässt sich auch entspannter leben. Das finde ich.
Ja, aber ich glaube auch, dass du diese Leute um dich herum auch dir aktiv schaffen kannst. Also selbst wenn du, sag ich mal, also man könnte jetzt ja so sagen, okay, ne, kann ja immer sein, Eltern trennen sich, scheiß Verhältnis, Kindheit doof, Jugend doof, Mobbing, bla bla bla. Aber ich glaube, du kannst aktiv, du kannst entweder sagen, okay, fuck, ich bin einfach gebumst in meinem Leben, ich habe einfach eine scheiß Kindheit gehabt, da komme ich nicht mehr raus, GG, well played.
Ja.
So. Oder du kannst sagen, Rush B.
Das sagst du nur, wenn du aus gewissen Ländern
kommst. Oder du kannst sagen, okay, ich weiß um meine nicht vorhandenen, oder ich weiß, es ist ein bisschen schwierig bei mir so. Ich gehe jetzt hin und gucke, dass ich mir was aufbaue um eben Plan Bs zu haben. Und ich kann ja aktiv darauf hingehen, darauf hinzielen oder so. Und das funktioniert nicht durch, ich raste aus und sorge dafür, dass sich alle schlecht fühlen, sondern das funktioniert eher dadurch, in meiner naiven Welt funktioniert es eher dadurch, dass ich hingehe und sage, hey, man geht mit gutem Beispiel voran, man versucht das Beste aus Situationen zu machen und dann kommen die Leute und werden Ressourcengeber für dich, du wirst Ressourcengeber für andere und du baust dir quasi so ein Social Netzwerk quasi auf. Ne? Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, du hast quasi soziale Kontakte, wo du weißt, egal um was es geht, ich kann in irgendeiner Scheißsituation selbst mal diese Person anrufen, weil irgendwann hatten wir mal das nette Erlebnis miteinander und da kann man irgendwas draus ziehen vielleicht. Und selbst wenn alle anderen Kontakte wegbrechen, da ist mal irgendwas Positives gewesen. Oder es ist halt irgendwie, ich bin der creepy Dude, der dann irgendwie aus irgendeiner Situation raus weggelaufen ist und deswegen ist der Kontakt schon mal abgebrochen. Und ich glaube, je größer du dein soziales Netzwerk quasi strickst, jetzt nicht Facebook-mäßig, sondern halt wirklich so emotional zwischenmenschlich, desto sicherer kannst du durchs Leben gehen. So, selbstsicherer zumindest.
Ja, ja, wobei ich glaube, ich glaube, es ist einfacher, wenn du quasi ohne dass du es aktiv treiben musst, schon die Erfahrung gemacht hast.
Absolut,
bin ich dann bei dir, dann ist es so klar. Safe. Absolut. Aber ich glaube auch, wie du richtig sagst, ich glaube, du kannst es auch nochmal, wenn du quasi in einer Situation bist, wo du auch vielleicht auch schon das ultimative Plan B Backup hinter dir hast, kannst du trotzdem noch was tun. Hm. Und ich glaube halt an der Stelle, wie du richtig sagst, hilft halt nicht irgendwie 7000 Facebook-Friends, sondern einfach auch die nicht nur die Breite, sondern auch die Tiefe der Beziehungen zu den einzelnen Personen. Mhm. Es gibt ja eh diese Zahl, irgendwie, die sagt irgendwie, keine Ahnung, 130, 150 Menschen. Mhm. Gleichzeitig kannst du irgendwie als Mensch überhaupt versuchen so zu handeln. Ja, ja, ja. So als wirklich, wo du sagst, ich habe eine Beziehung, so kein einseitiges Ding. So.
Klar, ich kann fast schon viel bezeichnen, ehrlich gesagt.
Ja, genau, das ist das Maximum. Ne? Das ist also, und da hast du viele oberflächliche und ein paar intensive. Mhm. Das ist nicht alles gleich intensiv, also nicht 150 beste Freunde, sondern du hast halt einfach mal 150 Bekannte, die du irgendwie regelmäßig vielleicht in Kontakt hast. Und regelmäßig kann auch heißen einmal im Jahr. Ne? Und dann ist aber auch, mehr geht nicht. Und alles andere ist dann eher so, keine Ahnung, irgendeine Zahl, die dann wachsen kann. Aber ich glaube, die 150, sagen wir 100, da kannst du echt gucken, wie du die vielleicht noch intensiver, die Beziehung irgendwie bespielst und dann dir daraus nochmal Kraft ziehst. Ja,
ja, ich weiß nicht, ob ich habe es im Studium, glaube ich, mal erzählt, da ging es so ein bisschen um Buber und Korczak und so ein bisschen halb religiös, bisschen Pädagogen, bisschen Philosophen, ein bisschen so in diese Richtung. Und Buber war so jemand, der halt viel über dieses Zwischenmenschliche, der so von zwischenmenschlicher Kommunikation geredet hat, so nach dem Motto, wir sind, wenn ich mich jetzt mit dir unterhalte, ja, wüsste ich noch wahrscheinlich nicht, deswegen dann hole ich kurz aus, das ist ganz gut, glaube ich. Dass wir beide quasi, es gibt etwas, was zwischen uns ist. Also ich sage Sachen, du sagst Sachen. So. Und dann ist es nicht so nach dem Motto, ich sage eine Sache, die geht bei dir ins Ohr, Vier-Ohren-Modell nach von irgendwas, so dieser komische Pseudotyp, sondern eher so, wir geben beide was in die Mitte und daraus entstehen Sachen. Und diese Sachen, also und das ist quasi dieser Raum, in dem wir uns gegenseitig unterhalten, weil wir beide emotional und uns angreifbar machen, indem wir etwas da reingeben. Wir öffnen uns beide quasi gegenüber. Und ich glaube, dass dieses Öffnen ganz viel damit zu tun hat, wie menschliche Beziehungen gestärkt werden oder eben nicht. Und für dieses soziale Netzwerk, was eben nicht Facebook ist oder sonst irgendwas, glaube ich, dass es wichtig ist, offen zu sein und authentisch und sich auch eben mal angreifbar zu machen. Weil ich glaube, wenn du dich angreifbar zeigst und machst, ist es viel einfacher für die anderen Menschen, dir zu vertrauen und zu sagen, ey, klar, wenn der jetzt mir irgendwie was Böses antut, dann kann ich den zerstören, weil ich weiß, was seine Schwachstellen sind, so ungefähr.
Ja, ja.
Und deswegen ein zweites Plädoyer. Ich glaube, es ist sinnvoll, Schwäche zu zeigen und sich angreifbar zu machen, weil ich glaube, dass so sehr viele gute Kontakte entstehen können. Und man muss sich selber dann aber vielleicht für sich selber auch so absichern, dass man trotzdem weiß, okay, selbst wenn ich da jetzt mit mal ausgenutzt werde, angreifbar bin oder sonst irgendwas, ja, who cares, ich habe 10 Leute, wo es cool gelaufen ist, so, ne?
Ja,
und dann dieses, ne? Man sollte jetzt kein Nacktbild bei Instagram oder so posten vielleicht, ne? Das ist vielleicht eine sehr große
angreifbare Stelle. Das ist halt das Lustige, ne? Du kannst dich halt angreifbar machen und für einige ist das in der Wahrnehmung halt total, boah, krass, ich kann die Person jetzt zerstören mit den Informationen, ne? Und nach dem Motto, wow, ich gebe dir jetzt quasi eine Atombombe.
Mhm.
Für dich
eine persönliche quasi.
Genau, ne, die nur für eine Person auf der Welt funktioniert.
Ja.
Für dich kann es aber so sein, dass du sagst, okay, das ist eigentlich eher ein Pfeil mit einem Marshmallow vorne dran, statt einer Spitze. Genau. Weil du denkst so, ja, das kann mir nicht. Also,
ja.
Und ich glaube halt, je besser du als an dich selbst glaubst, also je mehr du an dich selbst glaubst und an dein Backup glaubst, desto angreifbar kannst du dich in Augen der anderen machen, ohne dass du wirklich angreifbar bist. Mhm. Und so funktioniert dieses Vertrauensspiel. Ne? Du kannst echt viel, du kannst dich sehr krass öffnen, kannst viel riskieren, ohne dass du für dich wirklich was riskierst, weil du sagst, naja, was ist das Worst-Case-Szenario? Ja? Warum machen wir jetzt hier einen Podcast? Irgendwie ist das angreifbar. Ne? Und da kann ich sagen, hey, guck mal der Lehrer und guck mal der andere Idiot da, was machen die denn da und bla. Ja. Und wir denken, naja, was ist das Worst-Case-Szenario, was eintreten kann? Irgendwie ein paar Leute lachen drüber und irgendwer sagt vielleicht, du kannst jetzt nicht mehr für uns arbeiten.
Ja, genau.
Ich vielleicht sagen, sagt irgendwie,
sag ruhig extrem,
sagt mein Chef und sagt, hey, ich finde das doof, was du machst, hör auf damit. Und ich würde sagen, nee. Und dann sagt er, okay, dann bitte verlass das Unternehmen. Würde ich sagen, ey, gar kein Ding.
Für andere wäre es eine Atombombe.
Genau, und für mich ist es dann halt so eine Situation, in der ich mir denke, hey, cool, ich kann mir was Neues, Cooles suchen. Ja. Es gibt genug spannende Projekte und Probleme auf dieser Welt, die man lösen könnte.
Das Gleiche denke ich im Ref und so genauso. Ne? Ja. Direktor könnte ja auch sagen, ey, ich habe da was mitbekommen, was geht eigentlich ab?
Ja, und für andere wäre es Weltuntergang.
Okay, fuck, ich habe mein Ref verloren. Was passiert jetzt?
Ich sterbe. Gerade in deiner Situation, wenn man quasi ein Studium hat, was auf einen bestimmten Beruf fällt und den kann man nicht mehr ausüben, weil, keine Ahnung, Ruf geschädigt, was auch immer.
Ja.
Dann ist es für viele so, okay, GG, well played, aber diesmal richtig, weil was soll ich habe keinen Plan B.
Ja.
Du denkst dir, okay,
irgendwas wird funktionieren.
Ob es dann, Enterprise,
ne? Ja, genau.
Irgendwas wird funktionieren. Aber genau das
ist, passt auch, finde ich, ganz gut zu dieser ganz heiklen Situation, dieses, dass Leute, dass man im Ref immer so gesagt bekommt, sei nie mit einem Schüler allein in einem Raum, so, ne? Weil der kann dann danach ja alles erzählen, was du mit dem gemacht hast oder gesagt hast und so weiter und so fort. Und ich denke, ey, als ob ich, wie wenig Vertrauen soll ich denn in den Schüler haben, dass ich sage, Entschuldigung, könnt ihr uns bitte nicht allein in einem Raum lassen? Ich glaube, ich muss jetzt hier gehen. Also wie verrückt kann man sich denn machen? Und dann denke ich mir, okay, selbst wenn dann diese eine Person das aussitzen würde, so nach dem Motto, oh, der hat mich angefasst oder der hat gesagt, ich krieg eine 1 und hab eine 6 bekommen. Dann muss ja nicht immer die Pedokeule sein. Dann würde ich mir denken, ja, okay, dann hast du das halt erzählt. Du hast halt mein Vertrauen quasi missbraucht. Du hast mich halt kaputt gemacht, also mein Job quasi kaputt gemacht. Ja. Okay, dann ist halt schade.
Aber dafür, aber es gibt halt so viele Momente, wo es sich halt einfach
gelohnt
hat. Exakt. Dieses Risiko zu nehmen und zu sagen, hey, ja, es könnte sein, dass jetzt der kleine Gerrit sagt, du hast mir eine 6, 1 versprochen, kriegst die 6 und dann gibt es einen riesen Skandal, du fliegst von der Schule, was nicht passieren wird, aber diese, vielleicht war dieses Gespräch genau wichtig, um ihn dann klar zu machen, hey, du kannst mehr und streng dich an und bla, und vielleicht ist es genau dieses kleine Etwas, was dazu führt, dass er dann irgendwie total, irgendwie, weiß ich, das Fach total spannend findet, was weiß ich.
Oder eben für die 10 anderen, die es eben nicht ausgenutzt haben, ne? Also
das heißt, genau.
Also, du kannst ja natürlich total verschließen und dann so sagen, nein, ich kann nur nach Recht und Ordnung handeln und alles muss so nach Regeln sein. Und du kannst jetzt sagen, okay, ich versuche das Beste für die Schüler oder für für den Kunden quasi oder für wen auch immer, für meine Mitmenschen herauszuholen. Und gehe auch persönliches Risiko ein, aber das ist es mir halt jedes Mal wert. Und jedes Mal denkt man sich, okay, das war es wieder fucking wert. Und wenn dann das mal schief gehen sollte, dann denkt man trotzdem, es war es aber wert. Und dann ist alles cool, finde ich.
Ja.
Selbst wenn dann die Konsequenzen hart sein sollten. Aber dann sucht man sich halt andere Wege. Ja.
Und das ist so spannend. Man erlebt das halt auch in Gruppen so krass. Ich habe das bei der alten Arbeit sehr krass gehabt, dass die Leute sehr, 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 sehr ängstlich waren in vielerlei Hinsicht. Und da hattest du ein sehr, sehr distanziertes Verhältnis zu vielen. Und irgendwie hast du ständig so diese Grundstimmung von, ja, ich habe ein bisschen Sorge, wenn ich jetzt was Falsches sage, was Falsches mache, dann habe ich ein Problem, gerade bei der Bank, ne? Dann hast du Geldwäsche und Pipapo und dann hast du irgendwie mal einen Kunden nicht geprüft und dann kommt auf einmal die Bankenaufsicht und du verlierst deinen Job
und alle werden abgemahnt. Ziele, diese Vorgaben und so ein
Kram. Ne? Und das schafft halt so ein Szenario, wo du einfach permanent in diesem Angstzustand lebst und möglichst risikoavers bist und versuchst, alle Risiken irgendwie abzuschotten und dir so viele Möglichkeiten einfach nimmst, ne? Eine gute Kundenbeziehung aufzubauen, weil du sagst, hey, kein Ding, hier, du brauchst Geld, klar, ich zahle dir was aus, ich kenne dich ja. Was machst du, wenn du halt den Mut hast? Wenn du aber Angst hast, wirst du sagen, hallo Frau Müller, ich weiß, ich habe Ihre Tochter aufwachsen sehen und ich kenne sie seit 70 Jahren.
Aber ich darf nicht.
Aber zeigen Sie mir bitte Ihren Ausweis. Und denkst dir so, und ich denk, what the fuck? Und das sind genau diese Unterschiede, diesem Zwischenmenschlichen. Und
voll.
Ich würde das Risiko immer nehmen.
Ich auch.
So, weil es macht es einfach so viel lebenswerter, das Gesamte.
Und ich glaube halt auch für genug andere. Und das, da sind wir wieder, ne, bei dem, um den Kreis so ein bisschen zu schließen, da sind wir bei diesem, ich glaube, es ist immer sinnvoll, man kriegt immer selber, also rein egoistisch gedacht, jetzt gar nicht so möchte gern utilitaristisch oder wie auch immer, sondern eher so, wenn man für sich selber das Positivste herausholen will, ist in meinen Augen fast zu 100% ist immer auch, dass das Beste für die anderen rauskommt. Und man kann sich quasi entscheiden, will ich, dass es mir gut geht, dann entscheidet man sich auch immer dafür, es geht auch den anderen gut. Und das finde ich eigentlich eine gute Einstellung, finde ich so.
Ja, finde, das war ein gutes Abschlussplädoyer.
Um zu den Songs überzuleiten.
Genau, ich zücke meine Candy.
Ah, das hat Spaß gemacht. Ich habe vielleicht ein bisschen viel geredet. Ist es okay? Du warst ja so ein bisschen loungig. War das in Ordnung?
Alles gut, ich war ja in Launch-Stimmung.
Okay.
Lounge.
Machen wir noch einen gleich?
Nee.
Kein Bock?
Mit Fritte.
Schade. Okay.
Sag an.
Wir sehen uns ja Samstag. Freue mich sehr auf ein kommendes Album im November oder Oktober, glaube ich. Mhm. Und zwar von Casper Materia. Zwei, wie ich finde, sehr gute, zumindest früher oder zwischenzeitlich mal Rapper. Und es wird ein cooles Hip-Hop-Rap-Album. Und deswegen freue ich mich sehr darauf, ein Collabo-Album quasi. Und zwar haben die jetzt das erste Lied rausgebracht, haben wir auf dem Kosmonaut irgendwie angekündigt. Und ich glaube, der heißt Champion Sound. Ich finde das Lied selber jetzt nicht so überragend, aber ich finde, es gibt einen guten Einblick in das Album. Es sind coole, bisschen oldschoolige Sounds. Es wird einfach ein cooles Rap-Album von Casper und Materia, von zwei Leuten, wo ich sehr viel und sehr gerne Musik von höre. Mhm. It's your turn.
Klingt gut. Ich höre momentan sehr viel das Album von Logic, Bobby Tarantino 2. Mhm. Ist gute diese. Gibt es halt zwei Lieder. Das eine kennt man, glaube ich, aus den Charts, Everyday. Und das andere, das finde ich halt irgendwie geil, auf das andere passt. Also wenn du das eine hörst, kommt das andere danach. Und das ist auch im Album. Also
Suicide, Everyday Suicide?
Nee. Nee, das nicht. Das wäre jetzt, wär jetzt nicht so cool. Everyday ist cool und 44 and More. Oder 44 More ist cool. Die in der Reihenfolge auch.
Bitte. Okay, muss man so hören.
Muss man auch so hören.
Weil okay, dann ist klar.
Dann ist gute Liese.
Ich überlege gerade, ob mir noch ein zweiter einfällt.
Achso, haben wir nur eins gehabt.
Lass uns noch Treppmann nehmen, Adriano.
Okay.
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 Gut diese.
Okay.
Gut diese. So. Ach, ich habe gar nicht die Verknüpfung gebracht. Champion Sound passt sehr gut zu Leuten, die gewinnen, obwohl sie verlieren. Die können trotzdem Champion Sound hören. Danke.
Oh, bitte. Tschüss.
Peace out.
Atom.